Als ich vorhin die Geschwister verabschiedete vom ersten Gottesdienst, kam ein Mann zu mir und sagte, die Predigt war super, hört man ja immer gerne. Und dann sagte er, aber die Höllenpredigt, die waren auch super. Und er sagte, mein Vater hat sich bekehrt, jetzt gerade im Krankenhaus, ist krank und ist nicht so gut aus. Und er sagte, ja, fantastisch, er sagte, er hat sich bekehrt auch aufgrund vor allem dieser drei Höllenpredigten. Du hast ihm die Höllenpredigten gegeben, sagte er, ja. Und seitdem verstehe ich mehr, warum wir tun, was wir tun. Warum es wichtig ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Es geht nicht darum, eine Gemeinde zu vergrößern oder Mitglieder zu gewinnen oder, weißt du, es geht nicht um irdische Reiche. Es geht letztendlich um die Ewigkeit für jeden Einzelnen. Das ist der Punkt, um den es geht. Das ist der Punkt, für den Jesus gestorben ist. Und wie Bill Hybels immer sagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir haben die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Viele haben eine Wahrheit. Wir haben die Wahrheit und die Wahrheit hat einen Namen. Jesus Christus. So, ich habe leider die Predigt ein wenig abkürzen müssen, weil wir haben ein bisschen weniger Zeit als im ersten Gottesdienst, durchs Abendmahl dann noch ein bisschen kürzer, aber es ist fast identisch. Es fehlt eigentlich nur ein Lied und eine Geschichte. Und wer das unbedingt hören will, besorgt euch die Download-Predigt, die könnt ihr ja wahrscheinlich die Woche schon runterladen. Dann habt ihr ziemlich am Anfang die zwei Teile, die wir jetzt hier ein bisschen weglassen mussten. Ich habe mir vorgestellt, heute so im Gottesdienst, wie wäre das, wenn hier jetzt ein Raumschiff ankommen würde? Also irgend so ein Shuttle käme hier rein, irgendwie Durchbruch und würde hier auf der Bühne landen und dann geht die Tür auf und irgendein seltsam aussehendes Wesen kommt raus, spricht durch irgendeinen Übersetzer unsere Sprache und erzählt uns, wo es herkommt und was es alles weiß. Und wir haben nicht mal die Technik, um irgendwo da so sehr weit wegzukommen. Und die haben irgendwie Lichtgeschwindigkeitstechnik oder Warp-Antrieb, wie die bei dem Enterprise sagen, und können Dinge sehen, die wir nie gesehen haben und unsere Generation wahrscheinlich auch nie sehen wird. Die würden uns über diese Welten berichten, über die Ausdehnung des Universums, Dinge erzählen, die wir bisher nur durch Hubble-Mikroskop oder Teleskop sehen konnten. Wir wären tief beeindruckt. Wow, da gibt es vielleicht noch ein Leben sogar auf irgendeinem Planeten oder da gibt es irgendwelche Spezies, die wir gar nicht uns vorstellen. Und so ähnlich fühle ich mich, wenn ich Nahtodeserfahrungen studiere von Menschen, die als Christen gestorben sind, insbesondere von denen. Auch die anderen geben uns Einblicke leider in eine andere Welt, da haben wir uns ja lang genug jetzt mit beschäftigt. Aber ein Christ, der eine Nahtodeserfahrung hatte, der ein paar Minuten oder Stunden oder sogar Tage tot war und dann zurückkommt und dir erzählt, was er gesehen hat, oder auch andere, die durch eine Vision diesen himmlischen Bereich sich anschauen konnten, das sind für mich Leute, die waren da, wo ich noch nie war. Die erzählen mir Dinge, wo ich nur so aus der Bibel noch ein paar Eckdaten habe, aber nicht die Details, nicht mehr verstehe über das, wie es läuft, als ich es heute halt tue. Und so werden wir heute unseren Blick nach oben richten und nicht die letzten drei Predigten von mir nach unten und uns den Ort anschauen, den wir anstreben. Und nicht nur wir, den eigentlich jeder Mensch, der heute lebt, anstrebt. Prediger 3, Vers 11 steht, dass die Ewigkeit von Gott in unsere, des Menschenherzens bereits hineingelegt wurde. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum so viele Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen, obwohl die gar keine Christen sind. In der Esoterik, in anderen Szenen schaut man nach Nahtodeserfahrung. Man will wissen, was ist dahinter. Die Leute, die Tischchen rücken, Gläschen rücken oder irgendwelche okkultischen Dinge tun, die tun das ja nicht, weil die von Grund auf einfach nur von Gott weg wollen, sondern die empfinden, da ist was dahinter. Das ist nicht nur Lug und Trug, da ist was, was ich nicht gesehen habe bisher und wo ich gerne mehr von haben möchte. Da ist so dieses natürliche Verlangen, hinter den Vorhang der Ewigkeit zu schauen. Das ist doch in jedem Menschen drin. Dadurch sind Religionen entstanden, dadurch sind Sonderlehren, Kulte entstanden. Aus dieser Sehnsucht heraus, hinter den Schleier zu gucken, hinter das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Weil da ist mehr. Und tief in sich drin, glaube ich, ist jeder Mensch programmiert darauf, dass da mehr ist. Einige verleugnen es wohl, aber je älter jemand wird, desto eher kehrt er da auch wieder um und sagt, da ist was. Irgendwas ist da. Es geht irgendwie weiter hinterher. Einen glauben an Reinkarnation, und die anderen wieder an UFOs, die uns abholen, irgendwo hinbringen, was auch immer. Da ist mehr. Und da ist was dran, oder? Da ist mehr. Die Bibel lehrt uns, dass da mehr ist. Und Menschen, die Einblicke bekommen haben, unterstützen das, dass da mehr ist. So möchte ich über diese erstrebenswerte Alternative zu dem Ort sprechen, den wir uns die letzten Male angeschaut haben. Grundsätzliches über den Himmel. Wir wissen, dass in der Hölle es ja diese zwei Orte gibt. Erinnert ihr euch? Das einmal ist die Gehenna, der Zwischenaufenthaltsort, wenn Menschen sterben ohne Jesus, bevor sie dann in dieses endgültige Gericht kommen und dann in den Feuersee ihr ewiges Ende haben. Und interessanterweise gibt es auch für uns Christen so etwas Ähnliches wie ein Zwischenaufenthaltsort. Die Bibel lehrt uns da sehr klar im Offenbarung 21 unter anderem drüber. Die in Christus Verstorbenen halten sich derzeit an einem Ort auf, der von den meisten eben als Himmel bezeichnet wird oder eben als Jerusalem, als himmlisches Jerusalem in der Bibel dagegen bezeichnet wird. Das endgültige Zuhause der Gläubigen heißt übrigens ebenfalls Jerusalem. Das ist jedoch das, was sich vom Himmel nachher herabneigt und auf der neuen Planeten Erde kommen wird. Wie ein Würfel wird es beschrieben in der Bibel. Und es wird in Ewigkeit sein und der Herr selbst wird dort regieren und all diese Dinge. So, unser Übergangsort ist halt schon ein ganz anderer. Wir warten im Himmel auf die Belohnung letztendlich und andere warten in der Gehenna auf das ewige Feuer. Kennt jemand dieses Buch? Hat jemand das schon gelesen oder angelesen? Okay, ist schon gelesen? Schon durch? Ich bin fast durch, ich bin auch so, naja. 250 bin ich ungefähr jetzt. Und da habe ich eine Geschichte, die habe ich neulich meiner Familie vorgelesen. Es ist schön, wenn ihr gute Bücher lest und habt da so ja, Geschichten, die erzählen, was wir glauben. Dann lest so ruhig auch euren Kindern vor. Das kann ganz viel bewirken. Oft mehr als irgendwelche grauen theologischen Bibelverse. Die Geschichte hat meine Familie auch sehr beeindruckt. Es geht um den kleinen Tommy. Ich lese mal von Anfang. Ich kenne mehrere Menschen, schreibt John Bevere. Das Buch heißt Die Ewigkeit im Herzen, für die, die jetzt die CD hören. Ich kenne mehrere Menschen, die wie Paulus im Himmel gewesen und zurückgekehrt sind. Ich möchte an dieser Stelle eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Ein Freund von mir heißt Tommy Slayton oder Tom Slayton und ist Pastor. Oktober 1979 kam er an seinem ersten Arbeitstag als Pastor vom abendlichen Gottesdienst nach Hause und fand seine Frau weinend am Fuße der Treppe. Sie saß dort zusammengekauert und schluchzte hemmungslos. Er spürte sofort, dass etwas sehr Ernstes vorgefallen war. Nach wenigen Minuten wusste er, was geschehen war. Sein 10-jähriger Sohn Tommy hatte einen kleinen Fernsehapparat mit ins Badezimmer genommen, um sich beim Baden ein Footballspiel anzuschauen. Er hatte den Fernseher versehentlich am Kabel in die Badewanne gezogen und einen Stromschlag erhalten. Tom fand seinen Sohn. Er konnte keinen Puls mehr feststellen. Sein Leib war kalt und grau und blau. Seine Augen waren starr und weit aufgerissen, ein Anzeichen dafür, dass keinerlei Gehirnaktivität mehr vorhanden war. Tom war im Rahmen seiner früheren Tätigkeit als stellvertretender Leiter eines Polizeidistrikts in Los Angeles als Sanitäter und in erster Hilfe ausgebildet worden und hatte bereits viele Tote gesehen. Wenn er als Polizist in einer vergleichbaren Situation gewesen wäre, hätte er das Opfer für tot erklärt und den Fall an die Pathologen der Mordkommission übergeben. Aber als Gläubiger wusste er um die Kraft des Gebets. Er fing an zu beten und versuchte, seinen Sohn wiederzubeleben. Nach einigen Minuten trafen die Sanitäter ein, daher überließ Tom die medizinische Arbeit den Spezialisten und konzentrierte sich ganz aufs Beten. 35 Minuten versuchten sie vergeblich, Tommy wiederzubeleben. Das EKG hatte die ganze Zeit keinerlei Ausschlag gezeigt. Die Sanitäter wurden müde und schließlich ungeduldig, weil Tom, den sie mittlerweile für einen Fanatiker hielten, nicht aufgeben wollte. Schließlich betete Tom: Vater, ich habe keinen Glauben mehr. Mein Glauben ist am Ende. Aber ich weiß, dass du in deinem Wort von einem anderen Glauben sprichst. Er bezog sich auf die Gabe des Glaubens, die in 1. Korinther 12, 9 erwähnt wird. Tom sagte später, dass er etwas wie eine Hand auf seinem Kopf gespürt habe. Er habe sofort gemerkt, wie große Kraft und Autorität in seinem Geist aufstiegen. Und wenig später sagte er mit lauter Stimme zu seinem Sohn: Im Namen Jesu,
du sollst leben und nicht sterben. Plötzlich lieferte das EKG akustische Signale und auch auf dem Bildschirm zeigten sich Pulsschläge. Die Sanitäter waren auf einmal wieder mit Feuereifer bei der Sache. Als sie Tommy die Treppen hinuntergetragen haben und in den Rettungswagen brachten, hatte sich seine Hautfarbe von blau in rot verwandelt. Seine Augen waren wieder normal und sein Körper war wieder warm. Tom war begeistert. Sein Sohn lebte. Es ging ihm sogar gut. Er würde außerdem seinen Freunden erzählen können, welch großes Wunder Gott an seinem Sohn getan hatte. Er wusste jedoch nicht, dass der Kampf um das Leben seines Sohnes erst begonnen hatte. Die Ärzte sagten ihm, sein Sohn läge im Koma. Sie untersuchten ihn und fanden Nierengewebe im Katheter, was bedeutete, dass sein Körper schwere Schäden erlitten hatte und ein gewisser Auflösungsprozess bereits eingesetzt hatte. Falls er überhaupt überlebte, würde er nur noch vor sich hin vegetieren. Etwas später erhielt er die Nachricht, dass seine Hirnkapazität etwa dem eines 3 Monaten alten Säuglings entspräche. Seine IQ lag bei 0,01. Es folgten aufregende Monate. Tom weigerte sich aufzugeben. Es wurde viel für seinen Sohn gebetet und nach 7 Monaten erwachte Tommy plötzlich aus dem Koma. Sein Vater war in seinem Bett, als er erwachte, und begann sofort seinem Sohn Fragen zu stellen, auf die dieser wie aus der Pistole geschossen antwortete. Tommy kehrte in die Schule zurück, machte das Abitur und schloss danach sein Universitätsstudium wie auch seine Bibelschulzeit mit Bravour ab. Im Abiturjahrgang wurde er zum Schülersprecher gewählt. Er ist heute glücklich verheiratet und hat 2 Kinder. 7 Monate ist eine lange Zeit. Ungefähr so lange, vielleicht noch einen Monat länger, musste ich warten mit meiner Knieheilung. Und alles andere, alles sah anders aus, als ob das jemals wieder in Ordnung käme. So ein bisschen kann ich verstehen, wie man sich fühlt, wenn man so lange für dieselbe Sache betet und festhält, obwohl deine Gefühle dir sagen, hör auf, es ist vorbei. Jeder sagt dir das. Deine besten Freunde fangen an, den Arm auf die Schulter zu legen und sagen, it's over. Okay, lass los. Christen müssen auch loslassen. Wisst ihr diese Sätze? Die sind ja lieb gemeint. Manchmal auch dran, aber manchmal auch nicht. Preis dem Herrn. 3 Tage nach Tommys Entlassung aus dem Krankenhaus bemerkte Tom, dass das Gesicht seines Sohnes leuchtete. Er fragte, was ist los, Tommy? Tommy erwiderte, Papa, ich war bei Jesus. Als der Fernseher in die Badewanne fiel, habe ich nichts gespürt. Ein riesiger Engel ergriff meinen rechten Arm und holte mich aus meinem Körper heraus. Wir flogen durch einen Tunnel. Es ging unglaublich schnell und wurde immer schneller. Wir waren schließlich so schnell wie das Licht und dann fand ich mich auf einer der Straßen im Himmel wieder. Er erzählte seinem Vater, dass die Straßen nicht mit Gold überzogen waren, sondern aus massivem, purem Gold bestanden, durch das er hindurchsehen konnte. Auf der Erde kann Gold nicht so rein sein wie im Himmel. Auf der Erde wird manchmal Fenstern etwas Gold beigemischt, damit ein goldener Schimmer entsteht, beispielsweise den Visieren älterer Astronautenhelme oder den Cockpitfenstern einiger Flugzeuge und manchen Gebäudefenstern. Gold in seiner reinsten Form jedoch ist durchsichtig. Tommy erzählte, dass er als erstes von einigen Verwandten begrüßt worden war, die bereits gestorben waren. Er konnte die Namen von allen aufzählen, obwohl er einige noch nie gesehen hatte und von manchen noch nicht einmal etwas gehört hatte. Seine Eltern hatten diese Menschen alle gekannt. Unter denen, die ihn willkommen hießen, befand sich auch eine Dame namens Phyllis. Sie war eine Nachbarin gewesen. Gail, Tommys Mutter, hatte Phyllis 1 Monat vor Tommys Unfall in der Badewanne zu Jesus geführt. Phyllis war 2 Wochen nach ihrer Bekehrung gestorben. Die Gruppe im Himmel unterhielt sich, als er es plötzlich rascheln hörte. Die Gruppe um ihn zerstreute sich augenblicklich und Jesus stand vor ihm. Der Herr führte Tommy herum und zeigte ihm den Himmel. Es gab dort sehr viele Straßen und Gebäude. Es war wirklich eine riesige Stadt. Die Blumen, das Gras und sogar die Felsen waren lebendig und sangen gemeinsam. Tommy hatte den Eindruck, als würden sie Gott preisen. Wenn er auf das Gras oder auf eine Blume trat, dann brachen sie nicht, sondern glitten sofort zurück in ihre ursprüngliche Position. Ihm fiel auf, dass ihre Farben viel heller waren und viel stärker leuchteten als auf der Erde. Es gab auch Farben, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Schließlich durfte er sogar die Häuser seiner Mutter, seines Vaters und seiner zwei Geschwister sehen. Doch dann kam der Schock. Jesus sagte Tommy, dass er zurückgehen müsse. Er wollte den Himmel nicht verlassen. Jesus brachte ihn an einen Ort, zog dort einen Schleier zurück und ließ Tommy seinen Vater sehen, der ihn zurückrief. Jesus sagte zu ihm, er ist dein Vater und besitzt die Autorität, dich zurückzurufen. Tommy hat seinem Vater seitdem mehrmals gesagt, er dürfe ihn nicht zurückrufen, wenn so etwas noch einmal geschehen sollte. Ich fand diesen Aspekt ziemlich lustig, als sein Vater mir die Geschichte erzählte. Der Himmel ist so viel schöner als die Erde. Allen, die einmal dort waren, fällt es sehr schwer, auf die Erde zurückzukehren. Paulus hatte ebenfalls mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Er schrieb an die Gemeinde in Philippi, mein sehnlichster Wunsch ist es, von hier wegzugehen, frei zu sein von dieser Welt und zu Neuem aufzubrechen und bei Christus zu sein. Denn das ist viel, viel besser. Philipper 1,23 Amplified. Es ist nicht nur besser oder viel besser, sondern viel, viel besser. Er hatte diese Stadt erlebt und wollte dorthin zurückkehren. Aber er entschied sich, um des Reiches Gottes willen dafür, auf der Erde zu bleiben. Tommy erzählte seinem Vater später, dass er im Himmel nicht 10 Jahre alt gewesen sei, sondern den Leib eines Erwachsenen besessen habe. Viele Menschen glauben, und zu ihnen gehört auch Tommy, dass wir in unserem verherrlichten Leibern 33 Jahre alt sein werden. Genauso alt, wie Jesus war, als er gekreuzigt wurde. Denn es heißt in der Bibel, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Bis hierhin. Wir haben oder wir sind Personen, die auch eine Dreieinigkeit besitzen. So wie Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, so existiert jeder von uns in dieser Dreieinigkeit von Geist, von Seele und von Leib. Die drei Dinge gehören zusammen. Ist eins davon nicht vollständig, bezeichnen wir uns als krank. Stimmt's? Es gibt Leute, die sind geisteskrank. Es sind Leute, die sind seelisch kaputt. Und es gibt Leute, die körperlich behindert sind. So, es ist eine Ganzheit, die uns wohlfühlen lässt, wenn alle drei Bereiche in einer gewissen Balance existieren. Der Geist als das eigentliche Ich, was in einem Körper wohnt und eine Seele besitzt, das eigentliche Ich ist der Geist. Dieser Geist wird, wie heute Morgen passiert, bei den Leuten, die hier nach vorne gekommen sind, die haben ihr Leben Jesus gegeben und haben ihn als Herrn angenommen und dadurch wurde ihr Geist in einem Moment von Neuem geboren. Der Geist wurde gerettet. Ist das nicht gut? Sie haben nichts dafür bezahlt. Sie mussten dafür nicht wirklich irgendwas tun. Sie mussten nur zum Herrn kommen und ihr Leben ihm anvertrauen und Vergebung ihrer Sünden empfangen. Die Seele, da beginnt die Errettung eigentlich in dem Moment, wo unser Geist gerettet wurde. Im selben Moment fängt die Errettung der Seele an. Sie ist nicht abgeschlossen. Jeder von uns weiß das natürlich. Wir alle haben eine Seele. Das ist unser Verstand oder unser Intellekt. Das ist unser Wille. Und das ist unser Gefühl oder unsere Gefühlswelt. In dem Moment, wo du vom Kreuz wieder aufgestanden bist oder wo auch immer du dich bekehrt hast, hast du wahrscheinlich empfunden, dass die Seele immer noch da ist und immer noch dieselbe ist. Dein Geist ist jetzt klar, aber deine Seele hat immer noch dieselben Bedürfnisse, dieselben Angewohnheiten, vielleicht sogar dieselben sündigen Dinge, die es gern tun möchte, wie vorher. Das heißt, die Errettung der Seele beginnt mit deiner Wiedergeburt. Dann nimmst du Einfluss, indem du das Wort nimmst und nach dem Wort beginnst zu leben. Und das verändert den Zustand deiner Seele in dem Maß, wie du dem Wort gehorsam bist. Im alten Bund steht immer das Wort Gottesfurcht als Kern für alles, was mit Erlösung zu tun hat. Im neuen Bund meinen wir ja manchmal, ja, Gnade ist ja da, wir sind gerettet und alles ist gut. Aber ich glaube, dass diese Gottesfurcht im neuen Bund genau noch so trägt. Sie rettet mich zwar nicht geistlich, aber sie rettet mein Leben hier auf dieser Welt. Je mehr ich ihm folge und ihm vertraue, desto klarer werde ich sein in meinem Leben. Desto weniger wird Sünde nach mir greifen können. Desto mehr werde ich Menschen erreichen können, die mir sonst nicht mehr zuhören würden. Meine Seele ist ein wichtiges Ding. Manche tun ja so, als hätten sie keine. Nur geistgeleitet. Ja, wollen wir sein. Wir wollen geistgeleitete Menschen sein. Männer und Frauen. Aber dazu gehört auch, dass ich meine Seele dem Geist unterordne. Ich habe zu viele Christen gesehen, wo die Krone des Lebens immer noch die Seele getragen hat. Obwohl der Geist gerettet war, haben die immer noch dumme Sachen gemacht. Immer noch der Seele nachgehauen. Weißt du, so Leute, die heute zu Tode betrübt und morgen himmelhoch jauchzend sind. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr das selbst schon erlebt. Das ist nicht hormonell. Das ist in aller Regel selig. Ich lasse meine Seele das Leben führen. Und die fühlt sich halt heute so und morgen so. Die fühlt sich montags morgens vielleicht ganz anders als freitags nachmittags. Je nachdem, welchen Job du hast. Kann sein, oder? Und wenn du dann der Seele nachgehst, dann sagst du dumme Dinge wie, oh, scheiße, schon wieder Montag. Gar keinen Bock, wird ein furchtbarer Tag. Macht dir keiner hier. Aber es gibt Menschen, die tun das. Und ich war auch mal so jemand. Okay, ich habe dann geredet, was ich gefühlt habe. Ist doch klar, ich bin doch echt. Ich war überhaupt nicht echt. Ich war hoffnungslos verloren, weil meine Worte mich immer in die falsche Richtung getragen haben. Immer dahin, wo ich eigentlich ja gar nicht hin wollte. Ich wollte ja eigentlich genau woanders hin. Aber ich spreche das aus und dadurch bewege ich mich wieder in die falsche Richtung. Habe es nicht kapiert, lange Jahre. Preis sei Gott, Gott schließt Dinge auf. Gott hilft uns, unsere Worte zu formen. Uns mit unseren Worten aktiv zu lenken und nicht uns lenken zu lassen durch die Worte der Seele. Denn die lenken in alle möglichen Richtungen. Du kommst nie irgendwo an, wenn du der Seele nachgehst. Durch das Wort Gottes und den Gehorsam gegenüber dem Wort wird unsere Seele errettet und verändert. Das schreibt Jakobus, der Hauptpastor der ersten christlichen Gemeinde überhaupt in Jerusalem. Er schreibt, meine geliebten Brüder, legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Ich habe es nachgeschlagen. Erretten heißt wirklich erretten, heißt nicht erneuern oder pflegen. Es steht das Wort so da. Das Wort für retten. Das, was auch steht, wenn unser Geist wiedergeboren wird, auch dort, die Rettung, auch geistig, ist so. Das ist dieses Wort der ganzheitlichen, umfassenden Rettung, die Gott für uns hat. So auch hier geht es Richtung so, wenn wir dem Wort gehorsam sind. Keine Angst, wir werden nicht verloren gehen, wenn unsere Seele nicht 100% gerettet wird. Ich denke, dass dieser Prozess im Himmel abgeschlossen werden wird. Aber ich glaube, dass wenn wir diesen Prozess künstlich verlangsamen durch Ungehorsam, wir unser Lebensziel nicht erreichen. Und wenn es um irgendwas geht für uns Christen in diesem Leben, dann ist es nicht Erfolg im Beruf, dann ist es nicht Gesundheit, dann ist es nicht mal, dass die Ehe perfekt ist. Wenn es um irgendwas geht über all dem, dann geht es darum, dass wir diesen Lauf hier gut beenden. Darum geht's. In Gottes Sinn gut beenden. Gott wird uns nicht dafür richten, was wir alles getan haben, sondern er wird uns danach richten, was wir getan haben, wozu wir berufen waren. Du kannst ja 1000 Sachen tun und die können alle nicht wirklich wichtig sein für Gott, weil Gott hat ja dir was Besonderes noch gegeben. Wir haben einen ultimativen Auftrag, den Menschen von Jesus zu sagen, den haben wir alle. Aber darüber hinaus geht Gott mit jedem von uns unterschiedlich um, weil wie wir den Auftrag umsetzen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Der eine macht es, indem er jemanden zum Kaffee einlädt und zu Jesus führt, andere laden Leute in Gottesdienst ein oder verschenken CDs oder stellen sich in die Fußgängerzone und verteilen was oder predigen dort. Aber wenn Gott dir das nicht gesagt hat, dann bist du auch nicht mehr als jemand, der mit Aktionismus unterwegs ist. Epheser 3, 2, Vers 10 sagt, was von vorbereiteten Werken, in denen wir wandeln sollen. Ich war als Christ lange wie ein aufgeregtes HB-Menschen, immer mit einem schlechten Gewissen umgeben. Ich habe ja schon wieder zu wenig getan heute. Da war ja von den 10 Begegnungen, habe ich einem nicht von Jesus erzählt, wisst ihr so? Und da war Druck drauf und schlechtes Gewissen und ich denke, oh, Verdammnis, wisst ihr so? Bis ich gemerkt habe, Moment mal, ich muss ja gar nicht jedem von Jesus erzählen, aber ich muss in Verbindung sein mit dem Heiligen Geist, damit ich verstehen kann, welches Werk für mich vorbereitet ist. Und an dem Werk habe ich nicht vorbeizugehen. Versteht ihr? Ich habe heute Morgen eine Geschichte erzählt, die ich vor 22 Jahren erlebt habe. Ich weiß nicht, war es ein Tag vor oder nach meiner Bekehrung? Ich war in Jerusalem, in einem Hotel, in einem Pool. Ich war alleine, die 6 Busse von Siegfried Müller's Ministries, die sind irgendwo in den Golanhöhen gewesen an dem Tag und das hat mich nicht so interessiert. Also blieb ich dann im Pool, habe einen Tag Pause gemacht und war ganz allein da drin, bis irgendein Wind Tausende und Zehntausende von Marienkäfern anwehte. Und die fielen alle in den Pool. Tausende und Tausende und Tausende. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Ich war da ganz allein im Pool, war kein Mensch in der Nähe. Und alle flogen hier zu mir im Pool und blub, blub, blub und ertranken. Ich meine, ich mag Marienkäfer. Also habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich ein Tier im Wasser sehe. Ich habe es rausgeschaufelt und habe gerettet, was zu retten ging. Aber es kam immer mehr. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es eine halbe Stunde gemacht. Ich habe es nicht gestoppt. Und dann dachte ich, was für ein Wahnsinn. Ich habe nur einen Bruchteil retten können von all den vielen Tieren da. Und dann kam nachher der Gedanke, aber für die, die du gerettet hast, für die hat es den Unterschied zwischen Leben und Tod gemacht. Und so ist es in unserer Welt, in unserer Zeit heute. Du hast viele Leute um dich herum, die verloren gehen und du weißt das. Und du stehst daneben, obwohl du gerne was tun willst. Du weißt, du kannst nichts tun. Und du sollst auch nichts tun in der Weise, dass es vorbereitet wäre. Die Leute haben eine Entscheidung getroffen und sind nicht offen, von dir irgendwas zu empfangen. Wisst ihr? Unsere Gebete brechen manchmal das durch. Aber nicht bei jedem und nicht immer, so wie wir es gerne wollen. Aber weißt du, jeden Einzelnen, den du rausrettest, für den macht es den Unterschied zwischen Leben und Tod. Wenn hier sonntags bis zu 200 Leute zusammenkommen, dann sind davon 70% etwa, die sich durch diesen Dienst bekehrt haben. Ja, es sind auch andere von anderen Gemeinden, die Gott gesandt hat in irgendeiner Weise, aber 70% sind gerettet worden, die Statistik habe ich ganz neu nochmal überprüft, von den Mitgliedern zumindest weiß ich das genau, von den anderen vielleicht sogar noch mehr, die kommen und die gerettet wurden, weil ihr da seid, weil ihr irgendwo was getan habt, irgendjemand eingeladen habt. Ich habe heute Morgen von Yvonne erzählt, die wird jetzt Mitglied auch nächste Woche. Sie war einkaufen mit schweren Taschen beladen, hatte zu der Zeit kein Auto zur Verfügung und musste so 2 Kilometer das dann vom Bus her noch nach Hause tragen in ihrer Ortschaft. Und dann hielt neben ihren Wagen und sagt, kann ich dich mitnehmen? Und dann stieg sie ein und wurde vors Haus gebracht. Und die sie hingefahren hat, sagte, nächsten Mittwoch treffe ich mich mit so ein paar Frauen. Wir reden auch ein bisschen über Gott, aber da musst du dich nicht dran stören. Ich hole dich ab, ich weiß ja jetzt, wo du wohnst. Und sie wurde abgeholt. Und sie kam dann nächsten Sonntag in Gottesdienst mit und kam dann wieder an die Zelle. Hat sich hier bekehrt, sagte aber, das war noch nicht so richtig echt. Sie hat nicht ganz verstanden, was sie macht. Und dann hat Marion, sie war es, nochmal in der Zelle das Ganze nochmal gesagt, jetzt machen wir das nochmal richtig, jetzt erkläre ich dir mal genau, was da passiert. Und dann sagst du mir, ob du das wirklich willst. Und dann gibst du dein Leben nochmal richtig knackig zu Jesus. Das war 2008, ne? Ja. Und jetzt wird sie Mitglied nächste Woche hier. Diese Frau ist gerettet worden, ihr Mann ist gerettet worden, ihre Kinder sind jetzt jeden Sonntag mit im Gottesdienst. Weißt du, das einfach nur, weil eine Frau sensibel war für das vorbereitete Werk. Die hat die Frau vorher noch nie gesehen, die kannten sich gar nicht. Sie hielt an, hat ihr einfach nur helfen wollen und hat sie nebenbei zur Zelle eingeladen. Und vorbereitete Werke sind leicht. Versteht ihr? Das ist nicht das große Ding. Wir können nicht jeden anpredigen, wir können nicht jedem alles erzählen, wir können nicht jedem eine CD schenken. Das geht nicht. Wir müssen dann Tunnelblick haben auf das, was Gott vorbereitet hat. So wie wenn Gott seinen Scheinwerfer auf irgendwas richtet und sagt, vergiss das alles mal da. Da investiere dich rein, in die Person. Sei ihr Freund. Sei da. Wenn es Jahre dauert, sei Jahre da. Sei einfach da und repräsentiere mich. So, die Seele, da waren wir ja eigentlich, ist der einzige Teil des Menschen, in dem wir die Geschwindigkeit, mit der unsere Errettung abläuft, beeinflussen können. Wie gesagt, der Geist ist in einem Augenblick gerettet, die Seele retten wir durch unser Leben und durch den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zunehmend. Auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen sind hier die Schlüsselfaktoren. Viel mehr müssen wir gar nicht verstehen. Wir müssen wissen, wir müssen Zeit mit dem Wort verbringen. Das Wort muss in uns sein. Ich las jetzt gerade von Kenneth Copeland, einem Prediger, den ich kenne oder von dem ich weiß. Er schrieb in seinem Rundbrief jetzt, dass er in der Zeit, wo es ganz schwierig war am Anfang, er hat sich bekehrt, er hatte Schulden ohne Ende, auch seine junge Frau, war alles ganz übel. Er sagte, ich habe Tag und Nacht mir Predigt-CDs angehört, die meinen Glauben aufgebaut haben, damals von Kenneth Hagin und von Oral Roberts, gehört und gehört. Er sagte, ich habe morgens beim Rasieren habe ich Predigt gehört. Wenn ich im Auto war, ich habe kein Radio eingeschaltet. Er hat irgendwie so einen alten Rekorder gehabt mit Batterien, die alle 2 Predigten ausgetauscht werden mussten. Da lief immer eine Predigt über Predigt. Wir haben immer Predigt-Sets gehabt, hat sein ganzes Geld da investiert. Ich weiß noch, wie er mal Kenneth Hagin angefragt hat, sagte, ich würde gerne alle Ihre Predigten haben. Ich habe aber kein Geld. Aber ich habe hier mein Auto, gebe ich Ihnen dafür. Würden Sie mir dafür Ich habe nur das alte Auto, hat Hagen sich das Auto angeschaut und sagt, naja, also damit kriegt mein Dienst einen schlechten Ruf. Ich schenke euch die Predigt, nehmt alles, was ihr habt und arbeitet damit. Und heute ist er selbst jemand, der vielleicht der bekannteste Fernsehprediger ist, so neben Joyce Meyer, würde ich sagen, der Dinge tut. So, er ist da durchgegangen, er hat auch gelernt, wie man seine Seele richtig füttert und aufbaut und wie Glauben entsteht und wie aus dem Glauben heraus meine Seele Sprünge machen kann, die es sonst in Jahrzehnten nicht macht. Wenn ich immer nur reagiere, naja, dann bin ich halt wieder Durchschnitt. Ich wollte nie Durchschnitt sein, ich glaube, du auch nicht. Kein Mensch ist geboren, Durchschnitt zu sein. Jeder Mensch ist was Besonderes, was Einzigartiges. Keiner ist wie der andere. Aber wir müssen agieren, nicht reagieren. Reagieren heißt, ich muss immer jemandem hinterherlaufen, der mir irgendwas vorgibt. Das ist so wie mit Zeitmanagement. Weißt du, Leute, die ihre Zeit nicht planen, die haben ihre Zeit am Ende des Tages auch ausgegeben. Irgendjemand hat sie verplant, oder? Wenn es der Chef ist, wenn es die Kollegen, die Freunde, die Kinder, irgendjemand verplant deine Zeit, wenn du es nicht selbst machst. Planen heißt agieren. Wenn du deine Zeit mit Gott nicht planst, wirst du sie nicht haben. 1000 Dinge werden wichtig sein an dem Tag und dich davon abhalten, dass du das hast. Ich glaube, jemandem soll ich sagen heute, stell deinen Wecker um 5 Uhr morgens. Und du hast die Zeit. Wie ist es mit dem Körper der letzten Position der Dreieinigkeit, der Andrea Mauer oder der Gisela Bog oder der Iris Trümper? Wie ist es mit dem Körper? Ich glaube, ich lese das mal aus der Neues Leben Übersetzung. 2. Korinther 5. Wer Lust hat, kann das gerne nachlesen. Ihr kriegt diese Schriftstellen aber nachher auch noch schriftlich. Jetzt könnt ihr das nochmal nachgucken. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Jesus hatte einen Auferstehungsleib nach seiner Auferstehung, der dem gleicht, was wir haben werden. Das sagt uns das auch. Wir werden einen Leib haben, wir werden sein wie er, Römer 6, Vers 5. Wir werden ihm auch in der Auferstehung gleich sein, heißt es dort wörtlich. Nun, wie war dieser Auferstehungsleib? Jesus konnte essen, stimmt's? Konnte essen, er konnte trinken. Jesus konnte sprechen, er konnte singen, er konnte gehen, er konnte Dinge festhalten mit seinem Auferstehungsleib. Er war also nicht so das Gespenst, was nur so durchsichtig irgendwo rumhuschte und huhu macht. Er war ein lebendiger Geist. Er konnte auch durch Wände gehen. Das finden meine Kinder immer spannend. Wow. Das wird eine Zeit, wir gehen einfach durch Wände durch. Er konnte von einem zum anderen Augenblick verschwinden. Und man konnte ihn trotzdem berühren. Als Thomas seine Hand in die Wunden legte, es war möglich. Er sagt, berühre mich, fass mich an, wolltest du es doch. Hat es ja nicht mehr getan, aber er hätte tun können. Er war berührbar. Er konnte die Fische braten, als die Jünger am See waren, oder? Er konnte Dinge anfassen, er konnte Dinge tun. Und unser neuer Körper wird in allem dem von Jesus entsprechen. Auch wir werden in unserem Auferstehungsleib die Fähigkeit besitzen, in einem Augenblick zu verschwinden, in einem anderen Ort aufzutauchen. Das erklärt auch, wie wir sehr weite Strecken zurücklegen können, wenn der neue Himmel und die neue Erde gekommen sind. Wir werden das tun müssen, denn die Stadt Gottes ist über 2200 Kilometer lang, breit, hoch. Wobei noch nichts darüber gesagt ist, wie groß die Entfernungen sind, die wir zurücklegen müssen, um in andere Galaxien zu gelangen. Hat er da auch gespannt, ob wir da mal ein bisschen weiter können? Sag Gott, kennt ihr diese Träume, die man manchmal hat? Ich habe wieder einen gehabt vor ein paar Tagen, wo ich fliegen konnte. Das sind Träume, die sind anders als alle anderen, finde ich das bei mir. Ich bin völlig frei, ich kann fliegen, ich bin nicht mehr begrenzt von irgendwas. Dann wache ich auf, dann bin ich so traurig. Jetzt bist du wieder zurück in dem Körper. Ja. Was war das so schön? Ich stelle mir das oft vor. Ich glaube, dass das so ein Stück Einblick ist in das, was kommt. Wir werden einen Körper haben, der Dinge tun kann, von dem heute jeder Techniker träumt. Was Hightech-mäßig nicht machbar ist. Nicht mal Iron Man. Kennt ihr diese Actionfigur, die ja auch als Film da ist? Nicht mal der kann auch nur annähernd das tun, was wir tun können. Der hat ja immer diesen Klumpen da im Herz und da ist ja eine Batterie drin und wenn die nicht läuft, wisst ihr. Wir sind frei, Dinge zu tun, aus göttlicher Kraft gespeist. Wow. Jesus hat uns so viele gute Dinge versprochen. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Umkehrschluss, jeder kommt zum Vater, der durch mich kommt. Ist ja nicht eine negativ, sondern eine Positivbotschaft. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Das Leben im Überfluss auf diesem Planeten ist sehr begrenzt, ganz ehrlich. Wenn du Überfluss hast, du liebst es, du wirst es genießen, aber es ist noch nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Es ist nur ein Angeld. Wie auch der Heilige Geist, den wir hier in diesem Leben ja schon haben, nur ein Angeld auf die Ewigkeit ist, sagt Paulus. Jesus sagte, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich werde vorausgehen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Unser König ist im Baugewerbe. Er ist massiv und aktiv dabei, uns die Wohnungen zuzubereiten, die uns gefallen werden. Ob das Jesse Duplantis oder andere waren, die diese Visionen hatten und dort waren, die sagen, mein Haus ist der Hammer. Da ist alles so, wie ich es mir wünsche. Viel schöner als mein irdisches Haus, was ich mir schon nach meinem Geschmack einrichte. Es ist mein Geschmack da drin. Gott kreiert es für dich. Manchmal sprengt sowas unsere Dimension. Was soll es Häuser geben? Mein Gott. Wird das so ähnlich sein wie hier? Ich glaube, das Leben in der Ewigkeit wird in vielen Bereichen sehr viel ähnlicher sein mit dem Leben, was wir hier haben, als wir uns das bisher dachten. Wir malen ja sphärische Dinge aus, und weil wir es ja manchmal gar nicht wirklich erklären wollen, ist ja auch nicht im Detail erklärbar. Es ist nur eine grobe Vorausschau möglich. Aber ich denke, vieles wird gehen. Du wirst essen im Himmel, du wirst trinken im Himmel, du wirst Gemeinschaft haben, du wirst Leute zu Besuch einladen können, du wirst nicht nur ständig vor Gott stehen und anbeten müssen, wisst ihr, so die Albtraum von den charismatischen Christen am Anfang, die haben sich das so vorgestellt, okay, wenn ich dann zu Gott komme, dann stehe ich immer und gucke, dass ich irgendwo in der vorderen Reihe bin und dann ständig muss ich dann heilig, heilig, heilig sagen. Das ist Hobby. Das wird sein, was wir lieben werden zu tun. Das werden wir viel tun im Himmel, ganz bestimmt viel mehr als hier. Aber es ist nicht alles, was wir tun. Glaubt ihr? Es gibt Zeiten für das, es gibt Zeiten für andere Dinge. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das passiert, wenn wir ihn ernst nehmen. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Auch Zitat Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm nehmen. Was wir auch gleich tun hier, werden wir im Himmel auch tun. Wir werden mit ihm zusammen speisen und Zeit haben. Und er sagte, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das schließt dann eigentlich die Lücke zwischen Himmel und Hölle. Jesus macht klar, beide Möglichkeiten, beide Optionen bestehen und wir haben maßgebliche Auswahl davon. Ehre sei Gott. Lukas, der Arzt, schrieb im 24. Kapitel der Apostelgeschichte, dass er von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten ausgeht und dass ihm das Motivation genug war, sein Gewissen beständig zu überprüfen, um nur nicht auf der anderen Seite zu landen. Lukas schrieb das. Und das ist, was wir uns auch wieder sagen müssen. Diese Wahrheit ist eine Kernwahrheit. Und die darf nicht Routine werden. Ja, wir kommen alle in den Himmel und okay, Thema abgehakt, neues Thema. Das sind Wahrheiten, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, denn dafür sind sie gegeben. Sowohl die Hölle wie auch die Himmelwahrheit sind uns gegeben, um zu verstehen, warum wir eigentlich tun, was wir tun. Warum wir hier auf dem Planeten sind, warum wir Menschen für Jesus gewinnen sollen, warum der Missionsbefehl Jesus so wichtig war, dass er sein Leben gegeben hat dafür. Das verstehen wir erst, wenn wir diese beiden Extreme gegenüberstellen und sehen, wow, die Hölle ist ja echt, das ist ja das Letzte. Das ist ja der Ort, an dem niemand sein sollte. Der ist das Gruseligste, da kommt kein Freitag der 13., kein Nightmare on Elm Street mit, was da abgeht. Versteht ihr? Das ist der Horror, wie er nie im Film gezeigt wurde. Und auf der anderen Seite hast du den Himmel als ein Ort, der traumhafter und schöner ist als alles, was wir uns hier ausgedacht haben, in Büchern, Filmen oder Geschichten. Der Apostel Paulus schreibt im 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefs von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben. Und dieser Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn. Haben wir die Freimütigkeit? Sind wir schon da? Ich wünsche uns, dass wir da hinkommen. Ich bin da heute wie nie vorher. Ich bin so sicher, dass egal was kommt, dass es gut wird, wenn der Tod kommt. Er wird nicht ein Feind sein. Ich werde ihn nicht einladen vorher, keine Angst. 70, 80 Jahre sind mir verheißen, da halte ich fest. Aber wenn er dann irgendwann kommt, werde ich gerne gehen. Ich sage, Halleluja, Gott, hol mich. Wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, nicht früher. Ich will vorher getan haben, was er möchte, dass ich tue. Und ich kann entspannt leben, weißt du. Du brauchst keine Angst haben vor irgendwas. Die Angst vom Tod ist die Mutter aller Ängste. Alle Ängste führen eigentlich darauf zurück, dass ich Angst habe, mein Leben zu verlieren. Und die Angst haben wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht, keiner von uns. Der Tod ist besiegt. Die Kraft des Todes liegt nicht länger in der Hand der Finsternis. Der Herr hat unser Leben in der Weise in der Hand, dass wenn dieses Leben endet, wir genau wissen, wo wir aufwachen. Einer der wichtigsten Sätze unseres Herrn war Matthäus 10. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, der in den Himmel ist. Immer wieder in all den vielen Geschichten und Beschreibungen, die ich gelesen habe, und ich habe über mehrere Jahre diese Predigtreihe Hölle und Himmel vorbereitet, immer wieder kam dieser Satz zum Ende von einer Offenbarung, von einem Traum, von einer Nahtodeserfahrung, dass Menschen sagten, es gab einen Grund für diese Erfahrung. Ich sollte zurückgehen, ich sollte den Menschen davon berichten und ich sollte folgenden Satz im Anhang nicht verschweigen. Der Herr richtet aus, ich komme bald, bereite dich vor, Gemeinde Christi, bereite dich vor, dass wenn er kommt, du bei der Arbeit gefunden wirst, nicht beim Faulenzen oder gar beim Sündigen. Das ist seine Rede auch in seinen Evangelien. Der französische Spötter Voltaire äußerte einst in der Tischrunde Friedrich des Großen, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Ein frommer Ratsherr aus Kleve, der zur Tafel des Königs geladen war, soll dazu gesagt haben, Sie sind hier im Preußischen und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben und wollen Sie ihn dann noch verkaufen, so will ich jede Summe dafür bezahlen. Voltaire soll darauf verlegen geschwiegen haben. Ein Platz im Himmel ist kostbar, aber nicht käuflich. Er ist wertvoll, aber nicht bezahlbar. Weder Geld noch Werk, weder Verdienst noch Leistung, weder Adel noch Würde vermögen, den Platz im Himmel zu gewinnen. Diesen wunderbaren Platz an der Seite Gottes bekommt man nur über Beziehung. Man braucht dazu eine persönliche, lebendige und herzliche Beziehung zu Jesus Christus. Amen. Denn er alleine ist der Weg und ebnet den Weg, öffnet die Tür und den Zugang gewährt er zum Vater. Ich möchte, dass wir alle unsere Augen schließen und ich möchte fragen, ob hier heute jemand ist, der sagt, mein Leben mit Gott ist nicht in Ordnung. Ich weiß, ich lebe nicht in seinem Willen, ich lebe außerhalb, ich mache Dinge, die ich nicht tun sollte und ich möchte das heute hier und jetzt verändern. Ich möchte jemand sein, der ein Eigentumsrecht am Himmel hat, weil die Beziehung zu Jesus stimmt. Bitte, wenn dich das betrifft, heb doch kurz eine Hand und zeig es mir an. Ehre sei Gott. Okay, prima. Dann dürft ihr die Augen gerne wieder öffnen. Wir sind alle bereit für die Ewigkeit. Und das gibt uns das schöne Vorrecht, zusammen etwas zu feiern, was wir als Abendmahl hier tun. ein Bündnismahl, das uns zeigt und uns erinnert daran, wer wir in Christus sind und wie wundervoll der Bund ist, den wir haben dürfen. Bitte, liebe Iris.
Okay. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin Jesus so dankbar, dass er mich gerettet hat. Ich bin, oh, wenn der Band vom Himmel erzählt, denke ich, oh ja, komm, lass uns aufhören. Ich bin müde. Komm, wir steigen ein in den Zug und dann zack, sind wir da. Aber das tun wir nicht, weil wir wissen, wir haben einen Auftrag, wir wissen, Gott hat noch einiges vor mit uns. Er hat eine Vision, die hat er uns geschenkt und wir werden viele wunderbare Dinge sehen. In der Vorbereitung auf das Abendmahl hatte ich so ein paar Impulse und die möchte ich euch gerne weitergeben. Ein Impuls habe ich bekommen durch eine Geschichte, die ich las und die mich total bewegt hat, weil sie sehr beeindruckend ist. Weil, um was geht's beim Abendmahl? Beim Abendmahl geht es darum, dass Jesus den Tod gestorben ist, den ich verdient habe. An dem Kreuz, es wäre eigentlich mein Platz und dein Platz gewesen, weil ich habe gesündigt, wir haben gesündigt. Jesus hat das nie getan, er war völlig ohne Schuld, er war als Sohn Gottes auf dieser Erde, wir wissen, der Teufel hat ihn versucht, er ist gekommen, hat versucht Zweifel zu sehen, hat versucht ihn zu Entscheidungen zu bewegen, die außerhalb des Planes Gottes waren. Die Stimme haben wir alle schon gehört, sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich so? Aber Jesus ist der Einzige, der nicht reingefallen ist, der nie reingefallen ist auf diese Stimme. Und Jesus hat seine Jünger geliebt bis ans Ende. Er hat Vergebung unserer Schuld bewirkt. Und die Geschichte einer anderen Vergebung habe ich uns mitgebracht, die möchte ich uns lesen. Sie ist überschrieben mit "Das Böse überwinden". Der bekannte Evangelist D'Apazzo erzählt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. D'Apazzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, D'Apazzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir. Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu. Hasse ihn, D'Apazzo, hasse ihn. Wieder betete ich gegen den Hass an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken, aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrten sich dieser Mann und seine Frau zu Christus. Die Bibel sagt uns in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was lehrt uns diese Geschichte? Was sagt sie uns? Sie lehrt uns, welche Kraft in Vergebung steckt. Hat dieser Mann Grund gehabt, zu hassen? War der moralisch im Recht? War das nicht entsetzliches Unrecht, was ihm passiert ist? War das nicht widerwärtig, wie er diesem halb verhungerten, entblößten, seiner Würde beraubten Mann das, was seine Familie da geschickt hat, noch wegnimmt? War das nicht entsetzlich? Hast du nicht die Faust in der Tasche gemacht, als ich das vorgelesen habe und gedacht, so ein, das sagen wir jetzt nicht. Aber dieser Mann kommt, nachdem alles vorbei ist, er ist bewahrt worden, und er bringt ihm Kuchen. Ist das nicht ein Hammer? Ist das nicht? Und so ist Jesus. Der hat verstanden, dieser Evangelist, dieser Mann namens Tapazo, der hat verstanden, was die Liebe Gottes ausmacht, die trotzdem liebt, die liebt, egal was kommt. Und zwei Schlüssel sind es, die uns in Jesus halten. Der eine ist Vergebung und der andere ist Buße. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Gelegenheit, wo ich diesen kleinen Apparat meinem Sohn entführt habe und mitgebracht habe. Es war in einem Predigt-Zweiteiler und da hieß Tu Buße. Und dann habe ich immer gesagt, der Hahn kräht für dich. Wir kennen die Geschichte von Petrus, der hat tolle Sachen gemacht, er ist dem Herrn gefolgt, er ist auf dem Wasser gelaufen. Und dann ist es passiert, er hat Jesus verleugnet, er hat sich obermies verhalten. Und Jesus hatte allen Grund, auch gegen ihn zu sein. Dann kommt dieser Moment, wo genau das passiert, was Jesus ihm vorausgesagt hat. Er hat gesagt, du wirst mich verleugnen, du wirst mich dreimal verraten. Du wirst sagen, ich kenne dich nicht. Du wirst nicht zu mir stehen, zu mir halten. Bevor der Hahn kräht. Und dann hat der Hahn gekräht. Und die Bibel sagt uns, dass Petrus und Jesus, sie haben sich angeschaut. Ihre Blicke trafen sich. Und was ist passiert, als Petrus Jesus in die Augen sah? Die Bibel sagt, er weinte bitterlich und er hat Buße getan. Er ist zerbrochen worden aufgrund seiner Sünde. Ich weiß nicht, denke nicht, hoffe nicht, dass jemand so etwas erlebt hat wie dieser Mann. Gefoltert, geschlagen, misshandelt, wie auch immer, was auch immer geschah. Vergebung, wenn wir uns auf Vergebung berufen, wenn wir Vergebung unserer Schuld möchten, sind wir verpflichtet, so sagt uns das Wort, auch zu vergeben. Und es gibt nur einen Weg zu Gott und auch nur einen Weg, um ein reines Herz zu bewahren. Das ist der zweite Schlüssel, das ist die Buße. Und da strecken wir nicht, machen wir nicht einen langen Hals und sagen, na, da hinten, da sitzt jetzt gerade keiner, kann ich gut hinzeigen, da ist er ja, der Petrus, ne? Hoffentlich hat der mal die Predigt heute gehört und hat's mal kapiert. Das war ja nur für den. Dann haben wir nichts verstanden, sondern mehr als alles andere bewahre dein Herz, sagt die Bibel. Denn daraus entspringt das Leben. Aus deiner Haltung, aus deinem inneren Menschen, aus deinem Herzen, da hängt alles ab. Davon hängt alles ab. Und ich glaube, dass Gott eines möchte. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mehr darüber weinen, was wir Jesus angetan haben, als darüber, was dir vielleicht ein Mensch angetan hat, wo es gerade weh tut oder wenn dir einer was Böses gesagt hat, es tut weh. Aber beschäftige dich nicht zu sehr damit. Vergib, lass es los und beschäftige dich damit, was ist in meinem Herzen los? Gott, wo muss ich Buße tun? Gott, wo muss ich umkehren? Und ich glaube, dass Gott von uns erwartet heute Morgen, dass wir, bevor wir jetzt das Abendmahl miteinander nehmen, dass wir unsere Herzen prüfen und dass wir Buße tun. Ich habe gehört vom letzten Sonntag, wir waren ja in Bad Säckingen, in einer großartigen Gemeinde, die gerade dabei ist, mit Zellen zu arbeiten, Begegnungswochenenden zu starten, das Prinzip der 12 einzuführen. Das ist fantastisch. War ein Blind Date mit dem Pastoren-Ehepaar namens Thomas und Heike. Die Namen gingen uns super leicht von den Lippen, war gar kein Problem. Und hey, das war eine große Zeit. Und wenn wir als Gemeinde miteinander vorwärts gehen in dieser Vision, dann braucht Gott reine Herzen. Dann braucht Gott, dass wir etwas nicht tun, mit Steinen werfen, unseren Mund zum Fluchen benutzen, Böses zu sagen, unsere Herzen mit Ungerechtigkeit füllen zu lassen. Und die Predigt noch nicht gehört, aber ich habe viel über die Predigt von letzter Woche gehört, viel Begeistertes. Und ich habe gehört, die Gottesdienstleitung war fantastisch letzte Woche. Und da gab es irgendwas mit einem Stein und das redete zu mir. Und ihr wisst es ja, der Bernd und ich und noch ein paar Leute vielleicht mehr, sind bekennende Wiederholer. Also wir sind halt manchmal schwer vom Begriff und wir müssen manche Botschaften aus der Bibel öfter hören, damit wir sie kapieren und damit wir sie umsetzen. Und deswegen wiederhole ich das, das ist jetzt nur für mich. Vielleicht noch für einen oder so, wir werden es gleich merken. Jedenfalls habe ich gehört, der Gottesdienstleiter hat dann gesagt, Gott möchte nicht, dass wir mit Steinen werfen auf andere, sondern Gott möchte ein Geräusch hören von uns. Und das geht so. Und dann haben wir freie Hände, um sie jemandem zu geben, freie Hände, um Gott anzubeten, loszulassen, zu segnen, anstatt zu fluchen. Und dazu lade ich euch ein. Ich lese uns noch eine Schriftstelle und dann mache ich euch vor, wie ich das mir denke oder wie ich glaube, dass Gott es sich von uns wünscht heute Nachmittag. 1. Korinther 11 sagt die Bibel, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und ich möchte, dass wir das gleich tun. Und vielleicht kommst du zu dem Ergebnis, dass du in der letzten Zeit Jesus wehgetan hast, dass du vielleicht auch Menschen wehgetan hast. Und dann machst du das, was ich jetzt mache. Und wie ihr seht, haben das heute Morgen etliche Leute gemacht. Dann gehst du vors Kreuz, bevor du das Abendmahl nimmst. Und dann sagst du, Jesus, ich habe dir wehgetan. Ich habe deinem Leib wehgetan. Mein Herz war nicht rein. Ich habe gesündigt. Ich habe was anderem Raum gegeben als dir. Und Herr, das tut mir leid. Und ich möchte Buße tun darüber. Und ich bitte dich von Herzen, vergib mir. Dann legst du deinen Stein aufs Kreuz und dann hast du die Hand wieder frei. Und dann kannst du kommen und das Abendmahl nehmen. Und vielleicht redet Gott zu dir. Vielleicht gehst du auch noch zu jemand hin, zu einem Menschen, den du verletzt hast und bringst etwas in Ordnung, was nicht richtig ist. Und Gott wird mit dir sein und Gott wird das segnen. Denn die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Brauchst du Gnade? Willst du Gnade? Ich brauche sie und ich will sie. So lade ich euch ein. Da sind noch ein paar Steine übrig. Da ist das Brot, da ist der Saft. Lasst uns Gott ehren. Lasst uns unsere Herzen prüfen und das Abendmahl zusammen feiern, so wie er es uns gelehrt und gesagt hat. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.